HR Info. Wissenswert.
Blutspenden heißt Leben retten, so lautet ein bekannter Werbespruch, denn Jahr für Jahr müssen rund 5 Millionen Blutspenden eingeworben werden. Verwendet wird das Spenderblut vor allem für die Versorgung von Schwerverletzten und für frisch Operierte. Aber Bluttransfusionen können möglicherweise auch Schaden anrichten. Hierauf weisen immer mehr Studien hin. Am Frankfurter Universitätsklinikum läuft daher seit 2013 das Projekt Patient Blood Management. Es soll dazu führen, dass Fremdblutkonserven künftig immer seltener genutzt werden. Wie dieses Projekt dazu beiträgt, den wertvollsten Schatz der Patienten zu schonen, darum geht es in dieser Ausgabe von HR Info Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Die Grundidee lautet, wer Blutarmut und Blutverluste verhindert, der muss weniger häufig auf Fremdblut zurückgreifen. Antje Sieb hat sich angesehen, wie man am Frankfurter Universitätsklinikum den Umgang mit dem Blut der Patienten optimiert hat.
Nächste Haltestelle, Universitätsklinikum.
In der Klinik am Main läuft das PBM-Projekt, das sogenannte Patient Blood Management, seit mittlerweile 3 Jahren. Als Patient bemerkt man das wohl am ehesten vor einer geplanten Operation, beim Termin mit den Narkoseärzten. Im Wartebereich stehen 2 große rote Aufstellflaggen mit der Aufschrift Patient Blood Management. Ihre Form erinnert an Blutstropfen. Ein Hinweis auf das Projekt, das schon hier beginnt. Denn vor Operationen mit einem bestimmten Risiko für Blutverluste überprüft die Klinik, ob die Patienten an einer Anämie, sprich an Blutarmut, leiden. Medizinisch erkennt man das daran, dass wenig Hämoglobin im Blut nachweisbar ist, jener Bestandteil der roten Blutkörperchen, der ihnen die rote Farbe verleiht und den Sauerstoff durch den Körper transportiert. Patrick Maibohm ist Oberarzt in der Anästhesie und Projektleiter.
Die setzen sich her, warten dann auf den Termin für das Narkosegespräch. Und wenn wir sehen, wir haben so eine Liste erstellt mit diesen großen Eingriffen, mit den Risikoeingriffen, dann werden die sozusagen 2 Zimmer weitergeschickt zu der Anämieambulanz, wo wir eben ganz gezielt mit dem Patienten eben besprechen, wie ist der Hämoglobinwert und wenn er zu niedrig ist, was brauchen wir für Diagnostik und wie kann man das vor der OP gegebenenfalls optimieren.
Denn wer vor einer Operation unter Blutarmut leidet, der hat ein höheres Risiko für Komplikationen. Und er bekommt auch mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Bluttransfusion.
Gerade bei dem Thema Anämie fokussieren wir vor allem auf diese Patienten, die einen Hochrisikoeingriff vor sich haben. Das sind große bauchchirurgische Eingriffe, neue künstliche Gelenke oder herzchirurgische Eingriffe, weil es eben dort ein hohes Risiko gibt für Blutung und dann auch Transfusion.
Und eine Blutarmut oder Anämie ist, wie die Ärzte mittlerweile wissen, gar nicht so außergewöhnlich. Experten schätzen, dass etwa 3 von 10 Operationskandidaten zu niedrige Hämoglobinwerte mitbringen.
Natürlich ist es so, dass schwer kranke Patienten häufiger eine Anämie haben. Wir sehen aber eben auch bei Jüngeren und beim normalen Patienten, der eigentlich gesund ist, eben die niedrigen Hämoglobinwerte. Und dann schauen wir uns an, was gibt es für Ursachen. Und die Anämie kann 100 verschiedene Ursachen haben. Aber es gibt eben häufige Ursachen, wie zum Beispiel den Eisenmangel. Und den kann man sehr einfach zum Beispiel durch eine Infusion vor der OP korrigieren. Die Anämie, die wird dann milder und Patient hat dann einfach mehr Reserve, wie er in die OP geht.
Der Check auf Blutarmut vor bestimmten Operationen soll helfen, Blutkonserven sinnvoll zu verwenden und unnötige Transfusionen zu vermeiden. Die Frankfurter Uniklinik hat das Prinzip des Patient Blood Managements allerdings nicht erfunden. Viele Experten plädieren schon seit Jahren für einen sparsamen Umgang mit Blutkonserven. Im Ausland sind entsprechende Bemühungen zum Teil schon deutlich weiter gediehen als bei uns, etwa in Australien und in Österreich. Am Paul-Ehrlich-Institut in Langen, zuständige Behörde für Blutprodukte, hält man das Patient Blood Management schon lange für eine gute Idee, erklärt Rainer Seitz.
Ich denke, dass das ein Trend ist, der sich auf die Dauer doch überall durchsetzen wird, weil es ganz einfach Vorteile bringt. Es bringt ja auch Einsparungen für die Krankenhäuser im Endeffekt, das ist sicherlich auch ein wichtiger Anreiz. Aber entscheidend ist wirklich, dass man die Patienten optimal behandelt, dass man den Patienten das an Blutprodukten gibt, was sie brauchen, aber auch nicht mehr, um sie nicht unnötig Transfusionen auszusetzen.
Blutkonserven sind in vielen Fällen überlebenswichtig und könnten in Zukunft knapp werden. Erhard Seyfried ist Transfusionsmediziner und Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen. Und er ist mitbeteiligt am Frankfurter PBM-Projekt.
Wir haben Untersuchungen gemacht, wonach wir wissen, dass etwa 2/3 unserer Blute an Patienten kommen im Alter von über 65 Jahren. Andererseits aber haben wir das Blutaufkommen natürlich von den Jüngeren. wenn nunmehr immer weniger junge nachkommen und immer mehr alte Menschen letztlich im Krankenhaus Patienten gut dominieren, dann würde der Blutbedarf in einer Weise ansteigen, dass wir nicht mehr befriedigen könnten.
Ein anderer Grund sind die Nebenwirkungen von Bluttransfusionen. Blut gilt zwar heute als sehr sicher, die Risiken für Infektionen oder schwere Immunreaktionen sind gering. Allerdings gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass allzu großzügige Bluttransfusionen eher schaden als nutzen, erklärt Maibohm.
In den letzten 10 Jahren tauchen auch immer wieder neue Studien auf, wo wir sehen, wenn wir eben Tausende von Patienten nachverfolgen, dass die Patienten, die transfundiert wurden, eben dann doch ein höheres Risiko haben für Komplikationen, für akutes Nierenversagen, für Herzinfarkt, für Infektionen. Und auch bei den Patienten, die nach einer Tumoroperation transfundiert werden mussten, auch häufiger Tumorrezidive dann beobachtet werden.
Bluttransfusionen sind wahrscheinlich nicht allein für die Komplikationen verantwortlich, aber sie könnten dazu beitragen. Transfusionsmediziner Seyfried erklärt, was man in letzter Zeit über Fremdbluttransfusionen gelernt hat.
Dass die Bluttransfusion ähnlich wie eine Organtransplantation eben vielleicht doch nicht ganz so harmlos ist, als man früher immer gedacht hat. Das heißt, es ist nun mal eine Art Fremdorgan, der zu einer gewissen Aktivierung des Immunsystems führt. Und diese Aktivierung des Immunsystems muss nicht gleichbedeutend sein mit Krankheitsfolgen, aber es ist zumindest unklar, was damit passiert, ob Infektionen in erhöhter Weise vorkommen, ob Wundheilungsstörungen öfter vorkommen.
Über Langzeitnebenwirkungen von Transfusionen weiß man noch nicht genug, findet auch Rainer Seitz vom Paul-Ehrlich-Institut.
Wir wissen aus klinischen Studien, wo man also zum Beispiel untersucht hat, eine mehr großzügige Transfusion gegenüber einer strengeren Indikationsstellung, dass es da keine großen Unterschiede im Outcome gibt. Was uns aber fehlt, sind natürlich noch wirklich Langzeitbeobachtungen. Aber diese Nebenwirkungen sind bisher zumindest nicht so als gravierendes Problem aufgefallen. Aber trotzdem muss man natürlich genauer hinschauen.
Moderne Technik kann Transfusionen vermeiden helfen. Bei riskanten Operationen setzen zum Beispiel viele Kliniken ein Gerät ein, das das Wundblut absaugen und dem Patienten wieder zurückgeben kann. In einem Operationssaal des Uniklinikums wird ein solches Gerät, ein sogenannter Cell Saver, gerade benutzt. Schläuche führen vom OP-Tisch zu einem hüfthohen weißen Kasten mit durchsichtigem Deckel, in dessen Inneren man Zentrifugen rotieren sehen kann. In die eher unscheinbare Maschine wird das aufgefangene Wundblut hineingeleitet und heraus kommen nur die gewaschenen roten Blutkörperchen. Die bekommt der Patient zurück. Früher wären sie im Müll gelandet.
Das ist ja so ein Zellsystem. Kostet Geld, aber am Ende nicht viel mehr, als wenn man Fremdbluttransfusion nutzt. Hier kann ich den Waschvorgang starten. Dann dreht sich das. Und dann fließt das Wundblut in den großen Behälter, kommt dann rein, wird der zentrifugiert, deswegen hört man das Geräusch. Die roten Blutzellen, die gehen nach außen, werden aufgefangen und wandern dann dort in diesen Auffangbehälter rein. Da hat man im Prinzip so einen geschlossenen Kreislauf, ne? Aber reinigt eben das Blut und wäscht das, bevor man das zurückgibt, dass man eben vor allem die roten Blutzellen zurückgibt.
Wenn der Patient seine eigenen Blutzellen zurückbekommt, kann man auf Transfusionen verzichten oder braucht zumindest weniger Blutkonserven. Das Paul-Ehrlich-Institut in Langen ist zwar für die maschinelle Autotransfusion, sprich den Cellsaver und ähnliche Geräte, nicht zuständig. Die Behörde hat aber an den Richtlinien für ihre Benutzung mitgearbeitet. Rainer Seitz.
Das muss in einem geschlossenen System funktionieren, wo das Blut also jetzt nicht irgendwie kontaminiert werden kann. Und natürlich ist es so, dass ein Operationssaal nie absolut völlig keimfrei ist. Die sind sicherlich sehr keimarm. Auf der anderen Seite bekommt ja der Patient sein eigenes Blut wieder. Und die Verfahren sind heutzutage schon so, dass man das machen kann.
Die Eigenblutspende vor einer Operation ist dagegen ziemlich aus der Mode gekommen, sagt Seyfried.
Heute redet kein Mensch mehr über die Eigenblutspende, weil sie mit so vielen Risiken und ohne Vorteile verbunden ist, dass Eigenblutspende nicht mehr dem medizinischen Standard entspricht.
Zu groß ist unter anderem das Risiko, durch die Blutentnahme eine Anämie geradezu herbeizuführen. Durch die Weiterentwicklung von Operationsmethoden, Stichwort Schlüssellochchirurgie zum Beispiel, ist bei manchen Operationen der Blutbedarf auch deutlich gesunken. Erhard Seyfried vom DRK kann ein eindrucksvolles Beispiel nennen.
Ein Beispiel ist die Herzchirurgie. Wenn wir früher Herzklappenoperationen hier im Klinikum durchgeführt haben, dann musste in jedem Fall der Brustkorb eröffnet werden. Und es war eine riesengroße Operation, bei denen bis zu 20 Blutkonserven notwendig waren. Heute werden dieselben Eingriffe über einen Herzkatheter von der Leiste, von der peripheren Gefäß aus durchgeführt, ohne dass der Brustkorb eröffnet werden muss, ohne dass es zum Blutverlust kommt. Das heißt, der Herzklappenersatz braucht heute null Blutkonserve.
Neben den Operationstechniken haben sich auch die medizinischen Kriterien weiterentwickelt. Viele Patienten verkraften niedrigere Hämoglobinwerte, als man früher dachte. Deshalb sind die Leitlinien, die beschreiben, wann man Fremdblut einsetzen sollte, zurückhaltend geworden. Sich an diese Leitlinien tatsächlich zu halten, gehört auch zum Patient Blood Management, sagt Transfusionsmediziner Seifried vom DRK.
Wir haben Leitlinien in Deutschland, die meiner Meinung nach sehr, sehr gut sind. Wenn es gelänge, allein schon diese Leitlinien einzuhalten, das wäre schon mal ein Erfolg. Ja.
Aber offenbar ist das nicht an allen Kliniken immer der Fall. Damit Ärzte einmal mehr nachdenken, bevor sie Fremdblut geben, bauen manche Kliniken zum Beispiel schon beim Anfordern der Blutbeutel zusätzliche Hürden ein, zum Beispiel eine extra Unterschrift oder genauere Begründungen. Oft sind die Blutbeutel auch nicht für den Operationssaal bestimmt, sondern für schwerkranke Patienten auf der Intensivstation. Auch hier guckt man beim Patient Blood Management genauer hin. Denn für Laboruntersuchungen werden Patienten auf der Intensivstation manchmal regelrecht zur Ader gelassen, damit ihre Blutwerte unter ständiger Kontrolle bleiben. Bei Schwerkranken können sich die täglichen Milliliter in den kleinen Blutabnahmeröhrchen zu erstaunlichen Mengen summieren.
Früher, da wissen wir letztendlich aus den Analysen bei so einem Intensivpatient, da werden am Ende eigentlich 40, 50 Milliliter am Tag abgenommen. Und wenn das eben über mehrere Tage oder Wochen stattfindet, dass man dann über 1, 2, 3 Liter Blutverlust spricht, allein für die Labordiagnostik, das ist halt relevant, vor allem für die schwerstkranken Patienten, die eben lange auf der Intensivstation liegen.
Für die Labortests reichen oft kleinere Mengen. Wer den Patienten weniger Blut abzapft, kann deshalb wahrscheinlich so manche Transfusion verhindern. Deshalb werden im Frankfurter Uniklinikum für die Blutabnahme jetzt andere Röhrchen, sogenannte Monovetten, benutzt. Der Spritzenstempel, den man zurückzieht, damit das Blut hineinlaufen kann, lässt sich nicht mehr bis ganz nach hinten ziehen. Deshalb läuft nur noch halb so viel Blut ins Röhrchen wie vorher. Patrick Maibohm hat alte und neue Monovetten in der Hand.
Das war letztendlich ein System, wie wir es früher hatten, dass wenn man das zurückzieht, dass im Prinzip das Röhrchen komplett voll ist.
Okay,
da ist der Stempel. Früher war der Stempel ganz drin und wenn man den zurückzieht, dann füllt sich auch das Röhrchen komplett. Ja. Und jetzt haben wir den sozusagen das Stück dazwischen gebracht, sodass der im Prinzip, wenn man das jetzt aufzieht, nur so viel Blut reinlaufen kann.
Die neuen Monovetten hat die Klinik gemeinsam mit dem Hersteller entwickelt. Denn weniger Blut abnehmen war nicht ganz so einfach, wie es klingt. Das liegt daran, dass in der Uniklinik, in der täglich hunderte Blutproben analysiert werden müssen, das Labor längst weitgehend automatisiert ist. Und die Roboter können nur mit bestimmten Formaten von Blutröhrchen umgehen. Zumindest von außen durften die Monovetten also nicht viel kleiner sein als vorher. Warum, das wird einem klar, wenn man einen Blick in den Keller des Klinikums wirft, ins Zentrallabor, wo es ein bisschen klingt wie in einer Fabrikhalle. Übermannshohe Metallkästen stehen hier Seite an Seite. Und weil sie vorn verglast sind, kann man wie in einem Schaufenster genau sehen, was drinnen passiert. Am Anfang der Reihe werden die gerade im Labor angekommenen Blutröhrchen in einen Schacht gekippt und landen wild durcheinander im ersten Kasten. Eine Art Schaufelrad holt ein Röhrchen nach dem anderen wieder nach oben und legt sie einzeln auf einem Förderband ab. Im nächsten Schaufenster ist ein Roboterarm bei der Arbeit. Jedes Blutröhrchen greift er vom Band und sortiert es nach Kappenfarbe in kleine Sortierboxen ein. Frank Zierfuß ist leitender medizinisch-technischer Assistent im Zentrallabor. Er zeigt mir die Maschinen.
Gerade für diese Automationstechnologien ist es sehr wichtig, dass bestimmte Außengeometrien der Proben eingehalten werden, damit sie automationsfähig bleiben. Daher ist es nicht gerade einfach, sondern die Volumen in den Proben zu reduzieren, ohne die Außengeometrie zu verändern. Gerade durch doppelte Hüllen, durch Doppelwände kann man das dann schaffen, dass die Außengeometrien erhalten bleiben, dass die Automationsfähigkeit bewahrt bleibt.
Sprich, man kann nicht einfach in so ein großes Röhrchen einfach nur, was weiß ich, ein Drittel reinfüllen. Das funktioniert dann auch nicht ohne weiteres.
Also gerade die Analysengeräte, die sind davon abhängig, dass diese Volumen genau eingehalten werden. Und da muss man vorher die Abfüllmonovetten dementsprechend anpassen.
Da ist so ein Roboterarm, das sehe ich jetzt, der sortiert die Dinger erstmal nach Farben in so kleine Röhrchenhalter. Da kommen die ganzen gelben hin, dann hat er pinke, dann hat er grüne und braune. Und das sind also Proben, die auf unterschiedliche Art und Weise vermutlich analysiert werden müssen.
Richtig, werden unterschiedlich weiterverarbeitet, die Proben. Das Gerät prüft natürlich nicht nur die Kappenfarbe, sondern kontrolliert auch sozusagen die Barcode und die Anforderungsinformation, die von Station gestellt wurde. Und gleicht die mit dem Barcode ab, bevor sie dann in die einzelnen Geräte weiterverarbeitet werden. Das wäre jetzt hier drüben. Damit sie angeschlossen Analysensysteme. Bei dem Serum, wie Sie jetzt hier sehen, das wird zentrifugiert und trennt sich in zwei Bestandteile, in feste und flüssige Bestandteile. Nur diese flüssigen Bestandteile können wir für die Analyse weiterverarbeiten. Und das müssen bestimmte Mengen natürlich da sein, damit wir die weiter prozessieren können in der Automatik.
Das heißt, das Gerät ist darauf geeicht, dass es eine gewisse Menge da rausholt. Und wenn weniger drin ist, dann kriegt es die festen Bestandteile mit, die es gar nicht haben will, zum Beispiel.
Korrekt, also da würde dann die Nadeln verstopfen und es muss schon gewährleistet sein, dass genügend Probevolumen vorhanden ist und dass wir reibungslos und sicher unsere Analytik durchführen können.
Aber immerhin zapfen die Frankfurter mit den neuen Röhrchen ihren Patienten nur noch etwa halb so viel Blut ab wie vorher. Und damit auch sonst möglichst wenig eigenes Blut verloren geht, ist in der Intensivstation ein Minilabor eingezogen. Die beiden computerähnlichen Geräte in einem Nebenraum helfen dabei, bei plötzlichen Blutungen auf der Intensivstation oder im Operationssaal so schnell wie möglich herauszufinden, welche Medikamente helfen könnten.
Wenn wir im Rahmen einer Operation eine Blutung sehen, dass wir uns dann ganz differenziert Gedanken machen, warum blutet das bei dem Patienten und wie ist die Blutgerinnung, die Gerinnungsfaktoren. Und das kann man eben sowohl mit dem einen Gerät messen, als auch mit dem anderen Gerät. Und dann wissen wir relativ schnell, ob wir nicht sozusagen außer nur Fremdbluttransfusion eben noch anderes an Therapieoptionen den Patienten anbieten müssen, dass eben schnellstmöglich die Blutgerinnung wieder optimiert ist.
Im Prinzip sieht das Ding eigentlich aus wie ein zu groß geratener Computer. Da sind aber so Löcher, da gehören, glaube ich, kleine Gläschen rein. Mhm.
Da wird das Blut dann im Prinzip Bluttropfen reinpipettiert, damit das Gerät letztendlich auch mit dem Patientenblut die Messung durchführen kann.
Mit zahlreichen solchen kleinen und großen Änderungen ist es an der Uniklinik geglückt, den Bedarf an Blutkonserven deutlich zu reduzieren. Viele andere Kliniken versuchen Ähnliches. Vier Universitätskliniken, Frankfurt, Bonn, Münster und Kiel, haben gemeinsam ihre PBM-Erfahrungen in einer Studie untersucht. Wie lief es vor der Einführung des Patient Blood Management und wie danach? Wie viel Fremdblut wurde verbraucht und wie ging es den Patienten? Ergebnisse wurden dieses Jahr veröffentlicht und sie haben die Erwartungen der Wissenschaftler bestätigt. Der Blutverbrauch sank und den knapp 130.000 untersuchten Patienten ging es genauso gut wie vorher.
Die primäre Hypothese war, zu zeigen, dass wir mindestens genauso gut sind. Das ist uns auch gelungen. Und jetzt zusätzlich sieht es auch so aus, wenn man in diesen Datensatz reinschaut, dass tatsächlich nach Umstellung auch weniger Patienten ein akutes Nierenversagen bekommen haben. Das ist eine hochinteressante Beobachtung.
Erhard Seyfried war an der Studie beteiligt. Er gibt aber zu bedenken, dass noch viele Informationen fehlen. Etwa welcher Patient genau wie viel Blut benötigt.
Also ich glaube, dass man sehr viel differenzierter rangehen muss. Es gibt sicherlich Indikationen, bei denen wir vielleicht in der Vergangenheit zu viel Blut transfundiert haben. Und es gibt Indikationen, wo man möglicherweise jetzt zu wenig transfundiert. Auch Altersgruppen werden vielleicht zu sehr vereinheitlicht. Ich könnte mir vorstellen, dass nach entsprechenden Studien wir zum Ergebnis kommen, dass man andere Kriterien für den alten Menschen festlegen muss als für den jungen.
Auch anderes sei zu bedenken. Wenn man zum Beispiel eine Anämie behandle, setze man zwar weniger Fremdblut, dafür aber mehr Medikamente ein. Man tausche so vielleicht nur die einen Nebenwirkungen gegen die anderen Nebenwirkungen.
Auch die Nebenwirkungen zum Beispiel von Erythropoietin, EPO, was zur Behandlung der Anämie genommen wird, aber auch von Eisen, liegen deutlich höher als die Transfusion von Blut. Das heißt also, diese Alternativen, die diskutiert werden, die müssen auch sehr genau geprüft werden im Hinblick auf Nebenwirkungsprofile.
Offene Fragen gibt es sicher noch. Das findet auch Gerhard Weber, Transfusionsbeauftragter im Gesundheitszentrum Wetterau. Weil er ein Patient Blood Management trotzdem für wichtig hält, gehen die Kliniken in Bad Nauheim und Friedberg seit 2014 sparsamer mit Fremdblut und mit dem Blut ihrer Patienten um. Dahinter steckt viel Organisationsaufwand und Überzeugungsarbeit, erzählt Gerhard Weber.
Viele Sachen, ja, wir haben ja schon immer versucht, möglichst wenig zu geben, ja, aber passiert ist es dann eben doch nicht, ja.
Die Einsparungen bei den Blutkonserven sind der Grund dafür, dass sich der Aufwand für die Kliniken rechnen kann. 20% weniger Blutbeutel als im Vorjahr waren das 2015 im Gesundheitszentrum Wetterau. Ähnlich sieht die Bilanz auch an der Uniklinik Frankfurt aus. Und auch der Gesamtverbrauch in Deutschland ist seit ein paar Jahren rückläufig. Statt gut 4,5 Millionen Beuteln rote Blutkörperchen werden mittlerweile unter 4 Millionen im Jahr verbraucht.
Der neue Weg ist auf gar keinen Fall teurer. Es kostet Anstrengung, weil man natürlich am Anfang die verschiedenen Beteiligten, Chirurgen, Pflegekräfte, Verwaltung mit ins Boot reinholen muss. Und natürlich muss man am Anfang investieren, weil man eben ein neues Projekt startet und die Leute neu schult. Aber wenn das Projekt dann erfolgreich umgesetzt wird, dann sehen wir eben die Effekte, dass die Patienten weniger Fremdbluttransfusion brauchen. Und das spart man mindestens Kosten und wird letztendlich auch die Patientenversorgung verbessern.
Transfusionsmediziner Seifried warnt aber davor, den Umgang mit Fremdblut jetzt auf allzu einfache Formeln zu bringen.
Es ist also sehr viel komplexer als jetzt nur die Idee, wir geben weniger Blut, wir verschonen den Patienten, er hat weniger Nebenwirkungen, das Krankenhaus spart noch Geld und da sind alle am Ende glücklich. So einfach ist es nicht, es ist sehr, sehr komplex.
Und Blutspenden werden natürlich weiterhin gebraucht. Denn bei manchen Operationen, für Unfallopfer oder bei Krebsbehandlungen bleibt Fremdblut für Patienten überlebenswichtig.
Antje Sieb. Der sparsame Umgang mit Blut beginnt also nicht erst im Operationssaal, sondern schon auf Station, wo in vielen Kliniken für Routineuntersuchungen heute durchweg kleinere Blutproben abgezapft werden als zum Beispiel beim niedergelassenen Arzt. Aber durchaus nicht in jeder Klinik ist das bisher der Fall. Hören Sie noch einmal Antje Sieb.
In manchen Kliniken sind fremdblutsparende Maßnahmen kein Thema. Müssen sie auch nicht unbedingt, erklärt der Leiter des Patient Blood Management Projektes an der Frankfurter Uniklinik, Patrick Maibohm.
Wir haben ja in Deutschland knapp 2000 Kliniken. Es gibt aber auch viele Krankenhäuser, die im Prinzip Operationen durchführen, wo es gar nicht blutet, wo man gar nicht transfundieren muss. Da spielt das Thema letztendlich gar keine Rolle.
Denn wie hoch das Transfusionsrisiko bei einer Operation ist, hängt nicht nur davon ab, ob es sich um eine Herzoperation handelt oder um Gelenkersatz, sondern manchmal auch davon, wer operiert und wie, erklärt Erhard Seifried, ärztlicher Direktor des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen.
Es ist grundsätzlich natürlich das operative Können eines Chirurgen, dass er möglichst blutsparend operiert. Es ist die Frage, welche großen Eingriffe können durch Schlüssellochverfahren ersetzt werden. Es gibt eben auch unterschiedliche Ansätze, wie man Patienten operiert mit mehr oder weniger Blutverlust.
Wo hohe Blutverluste zu erwarten sind, setzen schon viele Kliniken die sogenannte maschinelle Autotransfusion ein. Ein Gerät, das Wundblut absaugt und aufbereitet. Auch im Gesundheitszentrum Wetterau. Zusätzlich gehen die Ärzte dort seit 2014 sparsamer mit Fremdblut um und nehmen Patienten weniger Blut ab für Laboruntersuchungen. Wichtig wäre auch, alle Patienten vor bestimmten Operationen auf eine Blutarmut, eine Anämie zu untersuchen und eventuell zu behandeln. Aber macht das die Klinik, der Hausarzt oder ein Spezialist? Und wer kann was mit der Krankenkasse abrechnen? Das zu organisieren ist viel Aufwand und es funktioniert noch nicht optimal, sagt Transfusionsbeauftragter Gerhard Weber.
Je früher das Problem erkannt wird, desto besser ist es ja. Nun kommt aber auch noch der Kostendruck und der Kostenfaktor dazu. Und von daher ist es halt schwierig, die Anämiediagnostik im Vorfeld auf alle Schultern gleich zu verteilen.
Die Uniklinik Frankfurt hat ein Netzwerk Patient Blood Management gegründet, in dem bereits über 100 Kliniken mitwirken. Eine Liste der beteiligten Krankenhäuser gibt es aber bisher nicht. Erst recht kein Zertifikat für ein erfolgreich umgesetztes Programm. Zuständig ist oft der Transfusionsbeauftragte, wie Gerhard Weber im Gesundheitszentrum Wetterau.
In diesem Zusammenhang führe ich regelmäßig für neue Mitarbeiter, aber auch für bereits länger hier arbeitende Mitarbeiter, Schulungen durch zu diesem Thema, sodass jeder weiß, was er zu tun hat.
Patient Blood Management ist auch bei wissenschaftlichen Kongressen ein Thema oder bei manchen Fortbildungen für Ärzte. Auch das auf Frankfurter Initiative gegründete PBM-Netzwerk bietet zum Beispiel Fortbildungen an, sowie eine E-Learning-Plattform für Kollegen. Allerdings ist nicht unbedingt nur da Patient Blood Management drin, wo PBM draufsteht, meint Rainer Seitz vom für Blutprodukte zuständigen Paul-Ehrlich-Institut.
Einerseits jetzt formell sich einem Netzwerk anzuschließen und also das Label PBM jetzt auf seine Fahnen zu schreiben, ist die eine Sache. Und die andere Sache ist aber, dass die Idee eigentlich nicht sehr neu ist. Und ich denke, dass viele Kollegen, auch wenn sie es jetzt nicht so formell machen, schon in dieser Richtung sich entwickelt haben und so denken auch. Und ich denke auch, dass das ein Trend ist, der sich durchsetzen wird.
Blutsparen im Krankenhaus, wie die Ärzte heute den wertvollsten Schatz ihrer Patienten schonen. In HR Info Wissenswert informierte sie darüber Antje Sieb. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.